D-Radio Wissen. Update.
We cannot afford to be naive.
Wir können uns nicht leisten, naiv zu sein, wir geben uns keinen Illusionen hin. Die Wahrheit lautet, Russland betrachtet uns als Gegner und daran werden wir uns anpassen.
So sieht es NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Kein kalter Krieg, aber eine kleine Eiszeit. So könnte man das Verhältnis der NATO und Russlands in letzter Zeit beschreiben. Darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Russland und die NATO. Die Beziehung ist schon seit langem erheblich strapaziert. Durch die NATO-Osterweiterung und spätestens den Georgienkrieg. In den letzten Wochen hat sich das Verhältnis rapide weiter abgekühlt. Darauf will Russland jetzt reagieren, indem es bis Ende des Jahres seine Verteidigungspolitik ändert. Laut dem russischen Sicherheitsrat könnte die NATO in einer neuen Militärdoktrin als Gefährdung der russischen Sicherheit eingestuft werden. In jedem Fall gehe man davon aus, dass sich das Verhältnis zu dem Bündnis weiter verschlechtern wird. Russland schaut offensichtlich sehr besorgt auf das, was sich ab übermorgen auf dem NATO-Gipfel in Wales tun wird. Und das hat Generalsekretär Rasmussen schon angekündigt.
Wir werden jetzt die Fähigkeit unserer schnellen NATO-Eingreiftruppe entscheidend verbessern. Wir werden das, was ich eine Speerspitze innerhalb dieser Truppe nenne, entwickeln, die sehr kurzfristig verlegt werden kann.
Diese schnelle Eingreiftruppe soll aus mehreren tausend Soldaten aus den Mitgliedstaaten bestehen und innerhalb weniger Tage an den Ostrand der NATO verlegt werden können. Insgesamt soll das Bündnis dort auch stärker vertreten sein. Das soll den östlichen Mitgliedstaaten, den Baltikum, zeigen: Im Ernstfall können wir euch schnell verteidigen. Rasmussen setzt auf Abschreckung in Richtung Russland. Gleichzeitig sollen alle Vereinbarungen eingehalten werden, also auch die in der NATO-Russland-Akte von 1997. Weder die NATO noch Russland darf nennenswerte Einheiten dauerhaft an der Grenze stationieren.
NATO sticks to the NATO-Russia Founding Act.
Die NATO steht zu dieser Akte. Alle Maßnahmen, die wir treffen, werden in Übereinstimmung mit ihr stehen.
In full accordance.
Eine Vereinbarung, die, wenn man NATO-Vertreter fragt, Putin längst gebrochen hat. Für die NATO ist ein Eingreifen in der Ukraine nach wie vor tabu. Viel mehr als stationieren und reden kann sie erstmal nicht. Im Gegensatz zur EU, die Sanktionen verhängen kann und die bestehenden Strafmaßnahmen auch verschärfen will. Die designierte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat eine traurige Bilanz der Beziehungen gezogen. Die Partnerschaft sei vorbei.
A strategic partnership is over. Clearly it's over. That was a choice of Moscow, first of all.
Auch wenn sie hoffe, dass sich das wieder ändern wird. Es sei schließlich im Interesse aller Europäer.
I think no reasonable European could say it would not be in our interest. But clearly this is not the stage where we are now.
Noch, sagt sie, ist es jedenfalls definitiv nicht so weit. Auch sie hat sich dafür ausgesprochen, dass die NATO in Osteuropa Stärke zeigt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz sehen viele die Haltung der NATO in der Ukraine-Krise kritisch. Angelika Oliveris schreibt auf Facebook: Mit diesem ständigen Gejammer und der Panikmache der baltischen Staaten oder Polen eskaliert der Konflikt mit Russland. Wann hat Putin das Baltikum oder Polen bedroht? Wieso brauchen die Unterstützung? Es tut ihnen ja keiner was. Andere meinen, die NATO müsse entschiedener handeln. Walter Ovidani fordert auf Facebook schlicht: Tötet den Bären. Und Philipp W. schreibt, es braucht mehr als Sanktionen, um Putin zu stoppen. Sieht die NATO nicht, dass Reden nichts bringt? Auch Joe Jack rechtfertigt die Pläne für den NATO-Gipfel. Er schreibt auf Spiegel Online, die baltischen Staaten hätten einem Einmarsch Russlands wenig entgegenzusetzen. Insofern ist der Wunsch verständlich. Derzeit muss man annehmen, dass Putin jeder Grund recht wäre, um in einem fremden Staat einzumarschieren. Und Fred Fein warnt auf Facebook vor bezahlten Kommentaren. Wenn man den Meinungen der ganzen Trolle glaubt, die sich hier andauernd tummeln, ist Russland doch eh ein armes und braves kleines Lämpchen, während der gesamte Westen prinzipiell an allem schuld ist, was irgendwie negativ ist. Das nenne ich mal Propaganda.
Was sonst noch wichtig war?
Völkermord. Den Begriff haben wir schon öfter gehört, wenn es um das brutale Vorgehen der Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak geht. Amnesty International macht in einem Bericht klar, was das eigentlich heißt. Fälle von Kreuzigungen, Steinigungen, Hinrichtungen und Vergewaltigungen werden beschrieben von Augenzeugen, die überlebt haben. Dazu gehört laut Amnesty auch dieser Mann, der in einem Video auf einem Krankenbett liegt, den Arm in einer Schlinge.
Ich wusste, dass sie uns alle töten werden, dass sie uns alle abschlachten. Sie holten uns aus den Autos und wir sollten uns alle in einer Reihe aufstellen. Wir hatten furchtbare Angst und zitterten.
Etwa 40 Leichen habe er gezählt, sagt der Mann. Er sei der einzige Überlebende. Amnesty spricht von einem Völkermord in historischem Ausmaß, in dem der IS alle Spuren von Nicht-Arabern und nicht-sunnitischen Muslimen beseitigen will. Betroffen seien vor allem Christen, Jesiden und schiitische Turkmenen. Die Region um das Sindschar-Gebirge hätten die Kämpfer in ein Schlachtfeld verwandelt. Hunderte, wenn nicht Tausende, seien entführt worden. Die Taxibranche atmet erstmal auf. Der große Konkurrent und Fahrervermittlungsdienst Uber darf seine Dienste vorerst nicht mehr in Deutschland anbieten. Das hat das Landgericht in Frankfurt am Main mit einer einstweiligen Verfügung entschieden. Uber betreibt eine App, mit der man Privatautofahrten anbieten und buchen kann. Den Dienst gibt es weltweit in einigen Städten. In Deutschland bisher in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Düsseldorf. Dagegen hatte jetzt die Taxigenossenschaft Taxi Deutschland geklagt. Sie sagt:
Uber will ohne zu investieren, einfach in Deutschland abkassieren. Die übernehmen aber keine Verantwortung. Uber-Fahrer werden nicht kontrolliert, sie sind weder sozialversichert, sie erhalten keine festen Löhne. Die Fahrzeuge sind für die Beförderung nicht zugelassen oder versichert. Bei dieser Form der Heuschrecken-Share-Economy verlieren der Staat, die Gesellschaft und die Arbeitnehmer gleichermaßen.
Das Landgericht hat entschieden, diesen Service darf es bis auf Weiteres nicht mehr geben, weil die Fahrer für die Beförderung von Personen keine Genehmigung haben. Bei Verstößen droht ein saftiges Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro pro Fahrt oder sogar Haft für den Geschäftsführer. Das beeindruckt Uber aber offensichtlich wenig. Mit der Mitteilung "Fortschritt lässt sich nicht ausbremsen" hat das Unternehmen angekündigt, alle Dienste weiterhin anzubieten, trotz einstweiliger Verfügung. Außerdem will Uber Widerspruch gegen die Gerichtsentscheidung einlegen. Schließlich wollte die Firma eigentlich in Deutschland erstmal expandieren. Die Fußballnationalmannschaft hat nach dem Rücktritt von Philipp Lahm einen neuen Kapitän gebraucht. Keine Überraschung, Bastian Schweinsteiger, der bisherige Vize, macht's. Das hat Bundestrainer Jogi Löw bekannt gegeben.
Er hat eine immense Erfahrung, er genießt eine hohe Akzeptanz innerhalb der Mannschaft und natürlich auch im Trainerstab. Und er ist auch innerhalb der Mannschaft ein sehr, sehr guter Kommunikator, was natürlich auch wichtig ist für dieses Amt.
Beim Spiel morgen gegen Argentinien, sozusagen der Neuauflage des WM-Finales, darf Schweinsteiger aber noch nicht mit der Binde aufs Feld. Er ist verletzt, daher vertritt ihn erstmal Torwart Manuel Neuer. Seit dem WM-Finale haben sich 3 Spieler aus der Nationalmannschaft zurückgezogen. Auch für die gab es nochmal Lob von Löw.
Per Mertesacker, Philipp Lahm und Miroslav Klose, stellvertretend für ganz Fußball-Deutschland, einfach auch nochmal an diese 3 Spieler. Ihr habt uns alle in den letzten Jahren wirklich auch mit eurem Auftreten, mit eurer Menschlichkeit, mit eurer Persönlichkeit und mit eurer großartigen sportlichen Leistung wirklich auch viel, viel gegeben und viel, viel Freude gemacht. Und natürlich wünschen wir diesen Spielern auch für die Zukunft alles Gute.
Und noch einen Wechsel gibt es. Auf dem Platz des Co-Trainers wird Thomas Schneider Nachfolger von Hansi Flick, der zum DFB-Sportdirektor aufgestiegen ist. Schneider war bis März noch Trainer beim VfB Stuttgart. Bald soll auch noch ein zweiter Assistent zum Team dazustoßen.
Was noch wichtig wird:
Morgen steht ein Treffen von US-Präsident Barack Obama mit den 3 Präsidenten der baltischen Staaten an. Das Ziel des Besuchs hat Obama so formuliert:
To let the Estonians know that we mean what we say with respect to our treaty obligations.
Die USA wollen zeigen, dass sie ihren Verpflichtungen als NATO-Bündnispartner nachkommen und das Baltikum verteidigen werden, auch und vor allem mit Blick auf die Krise in der Ostukraine. Morgen soll ein Sanktionspaket der EU gegen Russland fertig sein. Das hat die designierte EU-Außenbeauftragte Mogherini angekündigt. Geplant ist, bestehende Strafmaßnahmen in der Wirtschaft zu verschärfen, zum Beispiel im Finanzsektor und bei der Ölförderung. Über die Sanktionen entscheiden am Freitag die Mitgliedstaaten.
Und sonst in der Welt?
In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Angehörige von getöteten irakischen Soldaten das Parlament gestürmt und dort randaliert. Rund 1.700 Armeemitglieder waren im Juni von der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat verschleppt worden. Die Islamisten veröffentlichten kurze Zeit später ein Video, das die Massentötung von Soldaten zeigt. Die Familienmitglieder gehen davon aus, dass die Männer getötet wurden. Sie wollen aber endlich wissen, was mit den Leichen passiert ist. Außerdem fordern sie, dass die Sicherheitskräfte dafür bestraft werden, dass sie das Massaker nicht verhindert haben. In Japan verklagen 4 Arbeiter die Firma TEPCO, den Betreiber des zerstörten Atomkraftwerks in Fukushima. Wie eine Lokalzeitung schreibt, werfen sie ihrem Arbeitgeber vor, die ihnen zustehende Gefahrenzulage unterschlagen zu haben. Sie fordern rund 657.000 Euro von TEPCO. Der Anwalt der vier Kläger sagte, die Arbeiter wollten damit auf die schlechten Arbeitsbedingungen und die Ausbeutung in Fukushima hinweisen. 2 der 4 Betroffenen arbeiten auch heute noch in der Anlage, die mittlerweile eine Ruine ist. Im Frühjahr vor 3 Jahren kam es nach einem Erdbeben und einem Tsunami zur Kernschmelze in 3 Reaktorblöcken. In Nordkorea haben 3 inhaftierte Amerikaner ihre Regierung in Washington um Hilfe gebeten, in einem ungewöhnlichen Fernsehinterview. Einer der Häftlinge sagte dem Nachrichtensender CNN, bislang sei kein Diplomat bei ihnen gewesen, die Regierung möge bitte einen Gesandten schicken. Der Interviewte wurde schon vor 2 Jahren in Nordkorea verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, einen Umsturz der Regierung geplant zu haben. Deswegen ist er zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Das Interview kam nach CNN-Angaben ungeplant zustande. Ein Fernsehteam wurde bei der Einreise darum gebeten. Es wird vermutet, die Nordkoreaner signalisieren mit dem Zulassen des Interviews ihre Bereitschaft zu diplomatischen Verhandlungen.
Wissensnachrichten.
Ja, da sind wir jetzt unter uns Mädels hier und das heißt, wir können über Diäten reden. Da gibt's ja alle möglichen Varianten, die Eisdiät oder die Ananasdiät. Da bezweifle ich jetzt erstmal, dass die so viel bringen. Aber Katrin Sielke aus den Wissensnachrichten, du kannst uns was über 2 bisschen vielversprechendere Varianten erzählen und die sind jetzt die absoluten Wunderwaffen, oder?
Ja, das wäre schon schön, wenn ich das heute vermelden könnte, ist aber nicht so. Es ist aber eine Studie von Medizinern der Tulane University hier in New Orleans erschienen und die haben die sogenannte Low-Carb-Diät verglichen mit der Low-Fat-Diät. Dabei ging es den Forschern aber nicht darum zu sagen, wer wird schlanker durch diese Diäten, sondern welche der beiden Diäten minimiert die Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen stärker?
So, für Diät-Laien musst du jetzt nochmal kurz erklären, Low-Carb und Low-Fat, was heißt das genau?
Low-Carb, weniger Kohlenhydrate, also Stärke und Zucker vermeiden, Low-Fat, wenig Fett. Und an dieser Studie haben 150 Leute teilgenommen, über 1 Jahr lang. Die Hälfte hat das Fett im Essen stark reduziert. Die andere Hälfte der Gruppe durfte nicht mehr als 40 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen.
Okay, 40 Gramm, das klingt echt schwierig.
Das ist sehr, sehr wenig, aber es hat sich gelohnt. Beide Gruppen haben abgenommen auch. Die weniger Kohlenhydrate-Gruppe hat aber über das Jahr durchschnittlich und pro Person 3,5 Kilogramm mehr verloren. Und spannend in Bezug auf die Gesundheit, sie hat auch die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermindert. Bei den Probanden wurden wesentlich geringere Blutfettwerte, Cholesterinwerte und Triglyceride gemessen. Letztere können zum Beispiel eine Thrombose fördern oder die Verkalkung von Adern.
So, weiter geht's mit der Wissenschaftspolitik. Da gibt's eine positive Entwicklung in den deutsch-russischen Beziehungen.
Genau, zumindest in der Wissenschaftswelt können wir das heute sagen. In Kasan, östlich von Moskau, hat die erste deutsche Universität aufgemacht.
Oh, was kann ich denn da studieren?
Also du, glaube ich, überhaupt gar nichts, weil du vermutlich keinen russischen Pass hast. Die Uni richtet sich an russische Studierende in technischen Studiengängen. Genauer genommen 4 spezielle ingenieurwissenschaftliche Masterstudiengänge gibt es ja jetzt, die ähnlich auch schon an der TU Ilmenau und an der Uni in Magdeburg angeboten werden. Signalverarbeitung, Systemtechnik, Elektrotechnik und Energietechnik.
Und warum gibt es das gerade in Russland jetzt?
Ja, die russische Uni in Kasan hatte beim DAA angefragt. Letztes Jahr wurde das Projekt beschlossen mit Geld vom Bundesministerium, mit Geld aus Tatarstan und mit Geld aus Moskau. Und die Russen halten recht viel vom Standard der Ingenieurwissenschaften in Deutschland und wollten das nach eigenen Angaben auch vor Ort anbieten und nicht nur für Studierende aus Russland, die ein gesamtes Studium in Deutschland verbringen wollen.
Also die Freundschaft auf wissenschaftlicher Ebene, die funktioniert immerhin zwischen Deutschland und Russland. Was nicht so gut funktioniert, ist in Großstädten oft der Verkehr. In New York, da steht man ständig im Stau.
Und das müsste überhaupt nicht nötig sein, sagen italienische und US-amerikanische Forscher. Die haben eine Taxi-App entwickelt, bei der es den Button Taxi teilen gibt. Eigentlich ganz simpel. Wenige Minuten später steigt man in ein gelbes Auto ein, in dem schon 3 andere Leute sitzen zum Beispiel. Und diese Wissenschaftler, die haben für New York auch ausgerechnet, von allen Taxifahrten, die gemacht werden, ließen sich 95% tatsächlich teilen. Taxifahrer müssen also insgesamt 40% weniger im Stau stehen.
Und sie würden damit natürlich auch weniger Luftverschmutzung verursachen. Katrin Sielka war das. Dankeschön.
Wetter.
Ganz Deutschland liegt unter einer Wolkendecke, durch die ab und an mal die Sonne kommt. Nachts ist es weiter wolkig, zwischendurch kann es sogar regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 bis 7 Grad. Morgen wird es in der Nordhälfte sonnig, in der Südhälfte bleibt es erst einmal wolkig. Später kommt aber auch dort die Sonne ab und zu mal durch. Das Ganze bei Temperaturen bis maximal 24 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.